Ja, ohne auf die besonderen Umstände einzugehen, die dazu führen, dass ich euch auf diesem Wege anspreche, möchte ich gleich zum Thema meiner Übertragung kommen, nämlich die Eindrücke der Pilgerreise schildern. Also, ich hatte mich entschlossen, die Pilgerreise zu tun, einfach aus dem Grunde, dass ich das Gefühl hatte, nach all den 2 Jahren unbedingt einmal wieder Vrindavan zu touchen, den Staub von Vrindavan zu berühren, die Atmosphäre von Vrindavan zu empfinden im Herzen, die Vrijbasis zu treffen und zu umarmen und das Wasser der Yamuna zu berühren und zu trinken und so weiter und so fort. Ich hatte mich zwar bemüht, Vrindavan in der Meditation zu sehen, aber dass die Berührung mit dem Staub und das Einatmen der Brisen und die Begegnung mit den Sadhus ist jedenfalls für einen Menschen auf meiner spirituellen Stufe wirklich noch etwas anderes als die Meditation über Vrindavan. Das heißt zwar in den Shastras, wenn du nicht physisch nach Vrindavan gehen kannst, dann meditiere darüber. Und den letzten Kartik, also den Kartik, nicht den jetzt zurückliegenden, sondern den Kartik vor einem Jahr, habe ich auch ganz unter das Motto gestellt, in der Meditation in Vrindavan zu bleiben. Aber ich muss euch wirklich sagen, als ich dann in Vrindavan eintraf, vor etwa einem Monat, habe ich gemerkt, dass eben durch die direkte Berührung mit dem Körper, mit den 5 Sinnen und natürlich auch mit dem Geist, Vrindavan eine wesentlich stark stärkere einen wesentlich stärkeren Einfluss hatte. Also das Ganze fing an in Delhi natürlich, auf dem Airport, wo uns Krishna Murari Goswami, ein Brijbasi, der sich als mein Schüler betrachtet, begrüßte und der den Schals von Nanda mitgebracht hatte, also Schals von Krishna und Balaram, und uns diese riesen Chapatis, die dort für Krishna gekocht werden, gab. Mutter Yashoda kocht dort nicht so große Chapatis, sondern so große Chapatis, weil sie der Ansicht ist, dass Krishna und Balaram noch wachsen und deswegen besonders große und starke Chapatis braucht. Und das ist also, wird bis auf den heutigen Tag beibehalten. Und in Delhis werden nur solche Riesen-Chapatis gegeben, die wir dann natürlich dankbar entgegengenommen haben. Wir sind dann losgefahren und etwas gegen die Zeit gefahren, um rechtzeitig in Vrindavan zur Mangalarti einzutreffen. Und tatsächlich gelang es, also als wir so durch das Tor von, man nennt es Bhaktivedanta Swami Marg, ihr kennt das, was zu Ehren Prabhupads errichtet wurde und was das Eingangstor von Vrindavan ist. Als wir durch das Tor gingen, sahen wir schon ganz viele Devotees, die ganz schnell liefen mit der Japamala, um rechtzeitig zur Mangalartig im Krishna-Balaram-Tempel zu erscheinen. So unglaublich, wenn man sich dann dem Sog dieser Vaishnavas anschließt und ebenfalls mit ihnen läuft und dann auch noch eintrifft im Tempel. Das war schon sehr, sehr stark. Wir sind angekommen zu Prabhupada, Samadhi, wo gerade das Sangsara lief. Und es ist schon unglaublich, vor diesem golden wirkenden Murti, diesem riesen Murti zu stehen. an dem Ort, wo Prabhupada noch immer ewig gegenwärtig ist. Das heißt, wenn ein großer Acharya in Samadhi geht, also seine Hülle abstreift, wenn man dann in sein Samadhi-Mandir geht, dann hat man eben mit ihm Kontakt. Er ist noch immer da, er ist gegenwärtig. Und das spürt man schon. Also man spürt einerseits, oh, was habe ich das ganze Jahr alles für Fehler gemacht? Aber andererseits eben diese unglaubliche Ermutigung und don't worry und ich gebe dir die Kraft und so diese Ermutigung, die von unserem Spiritual Meister ausgeht. Und dann sind wir danach immer noch dem Strom der Pilger folgend, so mangelartig von Gornitai, Krishna Balaram und Radhasyam Sundar gegangen. Und ich sage euch, wenn man vor Radhasyam Sundar steht, so mangelartig, man kommt gerade aus dem Westen und ist noch so ein bisschen wirr im Kopf, weil man die Nacht über im Dingens im Flugzeug verbracht hat. Und dann stehst du plötzlich vor Radhasyam Sundar, dann im ersten Augenblick weißt du nicht, ist es ein Traum oder ist es eine Wirklichkeit? Prabhupada sagte einmal, dass alle Detis, die er installiert hat im Westen, also so wie Radha Madan Mohan, Radha Paris Ishvara und so weiter und so fort, lediglich Erweiterungen von Radhasyam Sundar seien, die in Vrindavan stehen. Und wir sind also die Adi-Detis, die Mula-Detis. Mula heißt die Wurzel, von denen alle anderen kommen, so wie ein Baum aus einer Wurzel hervorgeht. Also die Mula-Vigraha, die ist da Radhasyam Sundar. Und du stehst dann vor den Detis, ja, und schaust dann so über die Brüstung hinweg, diese Marmorbrüstung, diese runde oder ovale, wenn man so will, schaut in den Raum hinein, und wenn man lange genug schaut, ist die Trennung durch die Brüstung weg und man hat das Gefühl, bei Radhasyam Sundar zu sein, weil sie eben sehr, sehr aufnehmend sind, diese Mula-Detis, die Wurzel aller anderen Detis bilden, haben also in besonderer Weise die Karuna-Shakti, die Barmherzigkeit-Kraft da. Ja, dann haben wir die Artik dort miterlebt, und danach bin ich gleich im MVT-Building, gibt mir ein Devotee seine Wohnung, immer, also stellt sie zu meinem Gebrauch zur Verfügung. Dann habe ich erstmal eine Rast genommen und am Morgen um 12 Uhr schon, also an dem Tag um 12 Uhr, bin ich dann eingeladen worden bei Madhava, den Tempelpräsidenten und den Vizepräsidenten zu treffen. Zwei Devotees, die mir geholfen haben, den Eintritt nach Vrindavan zu gewinnen, in denen ich ein außergewöhnliches Ausnahmevisa bekam. Und dann haben wir dort hier prasadiert und gesprochen. Und inzwischen war ich jetzt also wach. Ich hatte eine Reise, ich hatte die lange Reise gemacht. Ich war so ein bisschen wie im Traum, wie im Taumel vor den Detis angekommen am Ende der Reise und habe noch gedacht, bin ich in einem Traum? Ist das hier alles der Traum? Aber inzwischen war ich wach und betrachtete den Westen als einen Traum, also eine Umkehrung der Wahrnehmung. Und dieses Bild hat sich einige Zeit hat sich durch die ganze Pilgerreise getragen. Der Westen ist ein Traum. Ich lebe noch immer so, jetzt wo ich zurückgekommen bin, so als wenn das ein Traum ist. Und glaubt mir, viele Dinge in diesem Traum sind unnötig. So ist das Gefühl. Es ist unnötig. Warum ist es unnötig? Weil es nichts mit mir als Seele zu tun hat, die Satya Kama ist und Satya Sankalpa. Die Chandogya Upanishad listet 9 Eigenschaften der Seele auf. Und 2 davon sind Satya Kama, dass sie wahre Wünsche hat. Was sind denn wahre Wünsche, möchtet ihr fragen? Nach der Ansicht der Kat der Upanishad sind es Wünsche, die sich zwischen der Seele und Gott befinden. Also ich möchte Krishna zufriedenstellen, ich möchte Krishna lieben, ich möchte von Krishna wahrgenommen werden. Das wird als ein Satya-Karma, als ein wahrer Wunsch bezeichnet. Und all die anderen Wünsche, die wir haben in Bezug zur Materie, ich möchte was Gutes essen, ich möchte angenehm wohnen, ich möchte wertgeschätzt werden und so weiter, was immer dafür Wünsche sind, das sind eben Mithya-Karma. Falsche Wünsche, die auf der Grundlage einer angenommenen, einer konstruierten Identität liegen, nicht? Die gar nicht, die zeitgebunden ist, die also nur für kurze Zeit, so für ein kurzes Leben wahrgenommen werden wird. Und dann ja, ist die zweite Eigenschaft, sagt ja Sankalpa, dass deine Wünsche ja auch ohne Bemühung in Erfüllung gehen. Das habe ich auch in Vrindavan gesehen. Wenn du einen Wunsch hast, irgendeinen Wunsch hast, den du aus einem geläuterten Bewusstsein formulierst, das geht immer in Erfüllung. Also man wünscht sich, jemanden zum Beispiel zu treffen, jemanden von dem Westen, weil man mit etwas besprechen möchte. Und plötzlich steht er dir am Govindakund gegenüber und du siehst ihn und fragst, wie ist denn das möglich? Ich wollte dich unbedingt treffen und du bist jetzt hier. Und das erlebt man also am laufenden Bande in dieser spirituell informierten Atmosphäre. Natürlich nur, wenn man im Fluss ist und sich nicht gegen die Arrangierungen, die dort für einen gerade gemacht sind, stemmt, sondern einfach im Fluss mit der Vrindavan-Atmosphäre fließt. Dann entfalten sich eben diese wahren Wünsche und die Wünsche werden, da ist also kaum eine Zeit und kaum irgendwelche Hindernisse zwischen der Formulierung oder dem Bewusstwerden über die Wünsche und deren Erfüllung. Also unglaubliche Erfahrung. Ich glaube, ihr könnt schon anfangen zu erahnen, dass mir große Scherze gegeben wurden und dass ich natürlich als ein Beschenkter mir überlegt habe, was mache ich denn da jetzt damit? Gut, also so ging es an. Mangalarti, Prabhupads, Samadhi, Mandir, Mangalartig und dann die Mangalartig im Mandir. Und dann war meine nächste Station von dort Govardhan. Ich habe eine Schülerin aus Dubai, die einige von euch, glaube ich, mal gesehen haben. Sie heißt Sri Radhika und die ist also sehr wohlhabend und hat dort ein Haus am Govardhan gekauft. Und das Haus hat 2 Hälften und eine Hälfte kann ich immer benutzen, wenn ich da bin. Dann bin ich da, habe ich da mich niedergelassen, Moskitonetz aufgebaut, alles. Und bin dann am Nachmittag, das ist jetzt der nächste Tag, vorsichtig, zögernd, mit einem inneren Beben bin ich losgegangen, um zum Govardhanberg zu gehen. Erstmal bin ich mit den alten Pilgerweg längs gegangen und dann bin ich durch die Umzäunung, durch Krishnas Mercy, dann in den inneren Bereich des Govardhans gegangen und bin dann durch den Wald gegangen und nochmal eine Stufe näher gegangen, sodass ich ich will mal sagen, in 5 Meter Entfernung von Giriraj dann einen Sitzplatz fand. Ja, und was soll ich euch sagen? Ich habe gesagt, ich bin mit Zögern, mit Nervosität, mit einem inneren Beben aufgebrochen. Ich bin aufgebrochen, weil ich immer in Vrindavan das Gefühl habe, ich muss durch die äußere Schicht in die innere durchbrechen. Das immer mit der äußeren Schicht meine ich den indischen Faktor, also laut, wild durcheinander laufende Schweine, Hunde, miteinander verbündete Affenbanden, die einen ausplündern wollen, unvorhersehbare Dinge wie ein Bulle, der losläuft, um eine Kuh zu bespringen und dem du im Wege dabei bist und der dich mit den Hörnern wegstößt. Nicht? Also dieser, ich nenne das alles den Indien-Faktor, diese unvorhersehbaren Dinge, die einem Westler auch unter Umständen einen ganz schönen Kulturschock einjagen können. Ihr kennt das, glaube ich, auch. Also das ist schon gewöhnungsbedürftig. Und ich habe immer Angst, dass diese Faktoren, diese Dinge, die zur Kultur, zum Äußeren von Vrindavan gehören, dass die mich irgendwie abbringen von der Wertschätzung von Vrindavan, dass ich irgendwelche Erfahrungen machte. Also mir hat ein Pilger, ein deutscher Pilger gesagt, also ich war dann am Radakund, man sagt, das ist der See der Liebe. Ich hatte Affen Bananen gegeben und hatte so gehofft, ein Bündel für mich beizubehalten und hatte das dann da. Und dann stehe ich am See von Radas Liebe und zwei Affen, Bullen, kommen und zerfetzen die Tüte, und in denen ich meine Bananen habe, und reißen mir diese Bananen weg. Und ich denke, ist das der See der Liebe, der göttlichen Liebe? So hat mir gerade ein paar Tagen jemand gesagt, dass da, also deswegen bin ich mit einem inneren Beben in Vrindavan. Ich möchte nicht, dass mich diese äußeren Dinge, die zu der Kultur, der indischen Kultur dazugehören, ablenken, sodass ich das Heilige nicht mehr sehen kann und das Transzendente nicht mehr sehen kann. Ja, aber dann sitzt du dann vor Giriraj und du hast wirklich das Gefühl, du hast 8.400.000 Städte hinter dir gelassen, also 8.400.000 Formen des Lebens. Du bist von einer ganz, ganz langen Reise jetzt endlich in Vrindavan angekommen und du fühlst dich einfach nur angenommen, geliebt, so wie du bist, mit all den Eigenarten, die nun einmal ein menschliches Dasein mit sich bringen, also den spezifischen Eigenschaften, von denen einige weniger wünschenswert sind. Fühlst dich aber total restlos angenommen, restlos geliebt und vor allen Dingen endlich angekommen. Man hat so das Gefühl, dass es nur zwei Fragen gab. Wo warst du denn so lange? Und wie lange bleibst du jetzt hier? Also, wo warst du denn so lange? Wie konnte es sein, dass es so lange Zeit gebraucht hat, dass du hier angekommen bist? Mit hier meine ich diesem Bewusstsein der inneren Verbindung, der Verbindung mit Krishna. Ja, und dann saß ich dort so und habe gechantet und habe auch manche verlegene Träne aus dem Auge gewischt und habe einfach gefühlt, yes, du bist jetzt angekommen. Jetzt bist du endlich zufrieden und es gibt keine Stimme mehr in deinem Herzen, die sagt, jetzt müsstest du vielleicht noch das machen und jenen Service und dieses erledigen. Nein, es ist jetzt nicht mehr, es geht nicht mehr ums Erledigen, es geht nicht mehr darum, irgendetwas zu erreichen oder etwas zu tun oder zu manifestieren oder ja, irgendwas zu tun, um die Vollkommenheit des spirituellen Lebens, um der Nähe zu kommen. Nein, denn du bist da, du bist in der Vollkommenheit angekommen. Obwohl du sicherlich als unvollkommener Mensch dort angekommen bist, aber du bist angekommen und du bist angenommen. Obwohl man, ja, also so wie man ist. Ja, und von dieser Basis aus habe ich dann die verschiedenen heiligen Orte besucht. Wie Radhakund ist für mich ein wichtiger heiliger Ort in meiner eigenen Spiritualität. Und all das, wofür Radhakund steht. Was war noch? Wir haben Badarikashrama besucht. Es war, ihr wisst vielleicht, wir stehen kurz vor der Vollendung eines großen, wunderschönen Retreat-Zentrums dort, das Govardhan Retreat Center, was aus meiner Sicht an einem der schönsten Orte um Giriraj liegt. Also ich habe das Zentrum auch besucht, natürlich, weil Bhujan Prabhu und ich dieses Retreat-Zentrum. Also, wieso? Giriraj trägt es, aber ihr wisst, was ich meine. Wir haben das in Auftrag gegeben oder wir haben uns dafür eingesetzt und haben auch die nötigen Gelder organisieren können und so weiter. Ja. Das ist ein Ort, von dem ihr, glaube ich, noch viel hören werdet. Denn an diesem Ort möchten wir versuchen, und besonders mir ist das als ein wichtiges Anliegen, der Bewegung etwas zu geben, was meiner Ansicht nach fehlt. Manche von euch haben mitgekriegt, dass ich sehr viel im letzten Jahr meditiert habe und das Meditieren richtig erlernt habe, so wie es Vaishnavas machen, entsprechend unserer Tradition. Ich denke, dass wir in unserer Tradition aufgrund von verschiedenen historischen Ereignissen den Bereich der Kontemplation verlernt haben, innehalten, dieses nach innen gehen und dann im Herzen in dem heiligen Raum ankommen, aus dem heraus man dann wirkt. Ich weiß nicht, ob euch der Begriff Kontemplation etwas sagt, dieses Nachsinnen, in sich gehen. Man kann kontemplativ meditieren, man kann auch beten, man kann auch singen. Ihr habt vielleicht gemerkt, dass ich über Jahre meine Kirtans verlangsamt haben und lang ausgedehnter wurden. Ich bin eben der tiefen Ansicht, dass erst dann, wenn man das Krishna-Bewusstsein verinnerlicht und es im Herzen verankert und lernt, mit dem Herzen zu schauen und nicht nur mit den Augen, dass man nur dann sehen kann. Die Augen sehen relativ wenig, wenn überhaupt irgendetwas von der spirituellen Wirklichkeit. Es ist das Herz mit den spirituellen Sinnen, die das Spirit wahrnehmen können, die es wahrnehmen können. Und wie gesagt, in dem Retreat-Zentrum, wie der Name schon sagt, wollen wir Die Devotees ermutigen dort selber auf Retreat zu gehen. Wir haben, wie viel, 280 Zimmer, habe ich mal gehört. Aber 200. Do we have two of how many rooms we have?
Yeah.
In the Govardhan Retreat Center.
I don't know.
280 klingt ein bisschen viel, aber das ist, glaube ich, also ist richtig groß. Und die haben attached bathrooms und dann können die Devotees dort in der Natur verbringen und richtig selber lesen, chanten. Und du brauchst ja nur zu gehen, dann kommst du zu der Umzäunung von Giriraj, das ist von der Regierung gemacht worden, um den Wald zu beschützen und um Giriraj zu beschützen. Also ein sehr hübscher und unbezwingbarer Zaun, aber bei uns gibt es halt ein Loch im Zaun, was nicht zugemacht wird. Dieses Loch wird nicht zugemacht, weil eine Nila Gau versuchte, ihr wisst, diese schwarzen Antilopen, versuchte über den Zaun zu setzen, um in den Wald zu kommen und blieb im Zaun hängen und verstarb eines qualvollen Todes. Und das hat die Brijbasis dermaßen aufgebracht, dass sie ein Loch in diesen unbezwingbaren Zaun gehauen haben. Die Regierung hat es nicht gewagt, die jemals wieder zu schließen. Und das ist gut, denn dann kann man so darunter gehen und zum Govardhan gehen. Die Brijbasis haben schon Legenden über diese blaue Kau, erzählen sie schon. Ich möchte dazu nichts sagen, das ist, was die Brijbasis sehen. Auf alle Fälle, ich sehe das Loch und kann durch das Loch in den Wald gehen und bin sehr dankbar für diesen Weg. Das ist ein wunderschöner alter Wald mit ganz hohen Bäumen, unter denen wir das Govardhan-Retreat begannen. Ja, zum Abschluss, ich muss mal hier gucken, oh mein Gott, die Zeit geht so schnell zu vorbei, möchte ich euch noch kurz etwas erzählen, was, glaube ich, wichtig ist für den Event, den ihr ja wöchentlich macht und der diesmal sind, glaube ich, mehr Devotees auch noch da. Was glaube ich, jedem Pilger, der nach Vrindavan geht, auffällt, ist, dass es diese zwei Ebenen gibt. Die sichtbare, hörbare, durch die Sinne wahrnehmbare Wirklichkeit und dann diese unglaubliche Süße, die verborgen dahinter existiert. Und der Schlüssel dazu, um in diesen zweiten Bereich zu kommen, ist wirklich der heilige Name. Der muss aber auf besondere Weise gechantet werden. Wir haben drei große Kirtan-Events gehabt in der Zeit. Ich habe also mehrere Male mein Bhajan-Kutir verlassen. Das erste war direkt am Govardhan-Berg, um ein Govardhan-Puja zu feiern, direkt bei Giriraj auf unserem Gelände im Wald vor Giriraj. Das zweite war ein Event an Surabhikund, wo wir den ganzen Kund mit Lichtern umkränzt haben und in der Nacht gechantet haben. Das ist ein unglaubliches Erlebnis, in Vrindavan in der Nacht zu sein, wenn es so dunkel ist, dass du nichts mehr siehst, sondern nur noch fühlen kannst, dann eröffnet sich Vrindavan, meiner Meinung nach. Und ein drittes Mal hatten wir einen großen Kirtan-Event im Haridev Mandir. Das ist jetzt richtig groß geworden. Der ganze Tempel ist knallvoll gewesen. Und ich habe dort besonders beim letzten im Haridev Mandir folgende Verwirklichung gemacht. Ich habe gechantet und ich muss sagen, ich war so ein bisschen mitverantwortlich, will ich mal sagen, dass das Event etwas ein nachdrückliches ein Erlebnis werden würde. Also dann muss man das als Gastgeber so ein bisschen so gestalten, dass jeder dort, sagen wir mal, in den inneren Raum treten kann. Das fängt an, wie begrüßt man sie, wenn sie die Treppen hochkommen, was für eine Ausstrahlung gibt man als Gastgeber, wie sagt man das Event an, wie leitet und lenkt man, oder leitet man die Devotees, führt die Devotees in den inneren Raum hinein und so. Und da waren so ein paar indische Faktoren, die einfach sehr, die man unbedingt navigieren musste. Und ich war so ein bisschen angespannt, bis ich dann irgendwann sagte, sei doch nicht angespannt, hier funktioniert doch so und so nichts unter der Kontrolle des Menschen, sondern unter Radhas und Krishnas Aufsicht. Und ja, gut, was mache ich, habe ich dann gesagt, ja, lass dich jetzt einfach ein in das Chanten der heiligen Namen. Tritte ein in das Chanten, sei nicht mehr einfach nur Beobachter, sondern gib dich ganz auf und verliere dich auch in dem Chanten. Also verliere dich im Sinne, dass man das Narrativ, was einen umgibt, diese Lebensgeschichte, die unser Ego spinnt, gib das auf und tritt jetzt als Seele vor Krishna. Meine lieben Devotees, boah, das war so eine starke Begegnung, das war so ein starkes Erlebnis. Und da öffnet sich halt dann die spirituelle Wirklichkeit. Und ich glaube, zwei Dinge sind ganz wichtig, damit man eben das richtig chantet. Erstmal Demut. Demut klingt so abgedroschen für uns, dass wir schon abwinken, wenn wir das nur hören. Besonders, was meine ich mit Demut? Ich meine damit die bewusste Abkopplung vom Ego, nicht? Von dem Pläne schmiedenden Ego. Also die Abkopplung oder Entkopplung, als würdest du ein Wagen in einer großen Kette von Waggons sein, nicht Wagen, Waggons, und du ziehst den Zapfen, zack, und koppelst dich von der langen Reihe der Waggons ab und fährst nicht mehr mit. So ist das mit der Abkopplung, wenn wirkliche Demut da ist. Du unpluggst dich. Und das Zweite ist eine Sehnsucht, eine ganz tiefe Sehnsucht nach Krishna. Wenn man so dann chantet, ja, dann war das unglaublich schön. Ja, zum Ausgang, also ich könnte weiter fortfahren, aber das halte ich nicht für angebracht bei einem Kirtan-Event. Das sind auch die Sachen, die man beim Kirtan einhalten muss. Eine tatsächliche Demut im Sinne einer Abkoppelung vom Aham Mameti, diesen Vorstellungen von Ich und Mein, und eben eine Sehnsucht, Longing. Lolyam heißt es im Sanskrit bei Rupa Goswami. Diese Sehnsucht wird zu unserem Führer, sie wird zu unserem Kompass auch, welcher uns die Richtung zeigt, die wir brauchen, um das Ziel unserer Seele zu erreichen. Das kann man beim Chanten machen, das könnt ihr jetzt praktizieren, wenn ihr in den nächsten Kirtan hineingeht. Und mir ist aufgefallen, wenn man in Vrindavan durch Vrindavan geht und von diesen beiden Gefühlen geleitet wird, Demut und Longing, dann kommt man irgendwie immer, bleibt man auf der spirituellen Ebene. Aber wenn man die verlässt, einfach aus Gewohnheit, aus Denkgewohnheit, ja, dann erfährt man die andere Seite von Vrindavan, die auch nicht unbedingt immer heavy sein muss. Die ist auch sehr schön. Also dann sieht man halt diese, das äußere Vrindavan auch. Ja, ihr möchtet euch fragen, warum ich so glücklich war, als Muniraj und Ananda Vardhan mir vorschlugen, dass ich heute zu euch auf diesem Wege komme, durch das Internet. Man fragt sich dann natürlich, also Vrindavan tut einen schon vor eine Frage stellen. Die Frage kann man sehr einfach formulieren. Jemand, der schwimmen will, lässt sich am besten in der Nähe eines Sees nieder oder am Meer. Jemand, der Berge erklimmen möchte, sollte am besten in den Bergen wohnen. Jemand, der Geschäfte machen möchte, inzwischen geht alles über Internet, aber in der alten Zeit geht man auf den Marktplatz dazu. Wohin geht denn derjenige, der Krishna wirklich will? Man könnte im New Age Krishna-Bewusstsein sagen, überall ist Krishna. Ja, das kann man, ist auch eine richtige Aussage. Er geht also überall hin. Aber ein Pilger sagt, wer Krishna wirklich treffen will, geht zu Krishna nach Hause, nämlich nach Vrindavan. Das ist die Antwort eines Pilgers auf diese Frage. Und diese Frage ist natürlich, die nimmt man mit. Lebe ich eigentlich am richtigen Ort in Neuruppin? Stimmt das alles mit den Zielen der Seele überein? Und eine Antwort ist dann, ja, ich bin eigentlich nur da, weil hier Devotees sind. Devotees, die eine Community bilden, die voller Verständnis ist, wo eine Community bilden, wo Wachstum möglich ist, wo man toleriert wird, wie man ist, ohne beurteilt zu werden. Wir haben in unserer Community einige große Vorteile und wie ihr alle wisst, wir haben auch in unserer Community Arbeitsbereiche, Baustellen, an denen wir einzeln aufgerufen sind zu arbeiten. Aber das ist ja egal. Eins ist da, ich bin hier wegen den Devotees und deswegen ist mir das so schwer gefallen heute zu sagen, dass ich mich leider nicht physisch an dem Ereignis teilnehmen kann. Und ich war so erleichtert und dankbar, dass Ganapriya und Ananda Vardhan und auch Muniraj, der dazu kam, sich meine Gedanken angehört haben und ja, das dann auch angenommen haben und gesagt haben, ja, wir können verstehen, dass aus deiner Sicht das so ist und so, nicht? Und mich dann auf diese Weise eingeladen haben. Das ist ein großer, großer Vorteil unserer Community, dass man Devotees annimmt, wie sie sind und dass man sie nicht beurteilt oder verurteilt dafür und dass man somit ja so ein bisschen die Vrindavan-Mut macht. Das ist in Vrindavan so. Du wirst nie verurteilt oder beurteilt, weil man weiß, jeder ist auf seinem Wege und jeder bemüht sich so gut, wie er kann. Und das ist sehr schön. Ja, ich bin aber jetzt wirklich mit einem nicht so guten Gewissen ausgestattet. Ich hoffe, dass sich die Umstände verändern und wir große Programme wie gewohnt haben können oder größere Programme. Ich wünsche euch alles Gute, wirklich von Herzen. Es war eine große Freude, zu euch zu sprechen. Danke. Ich schaue noch mal mit der Brille. Ich sehe euch jetzt auch. Das ist wieder eingeschaltet da. Alexander Lelling, wer ist denn das nochmal? Hare Krishna. Haribol. Haribol, mein Gott, so viele. Und ich habe für die meisten von euch Geschenke mitgebracht. Wirklich wahr. Und wollte die im großen Stil überreichen. Und ist Karuna Sindhu da? Wo? Da. Karuna Sindhu, ich habe dir was von Eindra persönlich mitgebracht. Ja, ja. Nur das ist ein Chatter, den die Detis getragen haben für lange Zeit. Nitai Satchisutta, nicht? Und so weiter. Ich habe also die absoluten raren Mega-Geschenke dabei. Und für Muniraj habe ich auch so eine. Das sage ich lieber nicht, sonst wird Muni geplündert werden. Wenn er das Geschenk kriegt. Ja, schön. Schön, euch zu sehen. Jemand von euch sieht aus wie Saranandi. Als wäre die unter uns und so. Prema Mahirati sehe ich auch, oder? Prema Mahirati. Genau, danke. Wo bist du nochmal, Vishaka? Die, ja. Ist ein bisschen verwischt alles, aber man sieht euch. Ja, gut, na, wir werden uns über den Weg laufen, beziehungsweise Zeiten werden sich bestimmt verändern. Irgendwann muss die Verrücktheit hier aufhören. Gut, dann nochmal ganz herzlichen Dank. Macht weiter, chantet weiter. Da ist doch auch Syamachandra, oder? Ist das richtig? Genau, Syamachandra, ich sehe dich. Wo ist meine kleine Freundin? Ist die schon im Bett? Oder?
Nee, Essen.
Essen, gut, genau. Gut, dann denke ich, hören wir hier auf mit der Übertragung und sehen, wir werden uns schon sehen. Alles Liebe und Gute und Hare Krishna, lass uns doch Folgendes machen. Jai Jai Sri Radhe, Jai Jai Sri Radhe, Jai Jai Sri Radhe. Ja, hier ist auch noch jemand.
Ja.
Hare Krishna.
Hare Krishna.